Ich wollte euch am Anfang eine Geschichte erzählen, die ja, ich mehrmals schon erzählt habe. Einige werden es gewiss schon kennen. Ich hoffe, die, die es kennen, lehnt dich entspannt zurück. Wenn man älter wird, erzählt man Geschichten auch doppelt und dreifach. Aber das liegt nicht daran, dass ich älter geworden bin, sondern die Geschichte hat Gott dieses Jahr im Frühjahr, dieses Jahr wieder hochgeholt bei mir. Das fing an, oder ich fange mal anders an, vielleicht kennst du das, es gibt Bibelworte, die laufen dir hinterher. Die suchst du nicht, die willst du gar nicht wissen und trotzdem sind das Bibelworte, die sind wie so ein Dackel. Die kommen dir immer hinterher, obwohl du die gar nicht willst, die suchst du auch nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sowas schon mal erlebt hat. Das fing bei mir an, ich war... Ach, das ist bestimmt schon gut 10 Jahre her. Im Schwarzwald, im schönen Schwabenländle. Kommt hier jemand aus Schwaben, aus einem Schwarzwaldgebiet? Baden-Württemberg, gar keiner. Reine Berliner. Ah, da. Ich grüße alle Schwaben. Wunderbares Ländle. Genau, im Schwarzwald, da gibt es so eine Einkehrmöglichkeit, der Josua-Dienst. Da war ich. Und war eine schöne Zeit. Ach, man mit dem Herrn und spazieren und den Schwarzwald und schön essen und war wunderbar. Jedenfalls, darum geht es jetzt nicht. Am Ende haben die dann so prophetisches Beten gemacht und man konnte dann ein Wort empfangen. Und dann kam die Reihe an mich und ich saß da und dachte so, nochmal gucken, ne? Ist man ja immer gespannt, was kommt jetzt? Und dann lasen sie mir folgenden Vers vor. Jesaja 61, viele kennen das von euch. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und den Arm eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Och, das ist ein guter Satz, ne? Ich saß da so und empfing das so und ich dachte, ach herrlich, ja. Wahrscheinlich habe ich noch gedacht, die wussten ja auch, dass ich bei Teen Challenge arbeite, da ging es so um die Gefangenen freilassen und so. Ja, das passt, konnte ich was damit anfangen. Wunderbar. Was macht man, wenn man so ein Wort empfängt? Ne? Also ich tue das meistens dann erstmal so in die Schublade meines Gehirnskastens, abgespeichert, war ein schönes Wort, danke Herr Jesus, und man geht zur Tagesordnung über. Ne? Ja, später ungefähr saß ich da hinten, vorletzte Kirchenbank, saß ich da hinten, war eine schöne Predigt hier in der Begegnungskirche. Da kam eine Frau zu mir und sagte zu mir, Martin, ich habe ein Wort für dich heute im Gottesdienst empfangen. Oh, ja, immer her damit. Ne? Worte sind immer gut. Hauptsache ein gutes, ne? Ein schönes, aufbauendes. Wunderbar, mach mal los. Da schlag sie ihre Bibel auf und las vor, der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt und erarmt, eine gute Botschaft zu verkünden. Und so weiter und so fort. Jesaja 61. Da war ich schon mal stutziger, da merkte ich so, da ist irgendwie mehr drin als nur mal so ein Bauchgefühl. Irgendwas hat Gott hier vor. Gott will mir was sagen. Das hat mich stutziger gemacht. Es gibt ja so diese Bibelstelle, da heißt es immer, durch Zweier oder Dreier Zeugen soll jede Sache bestätigt werden. Ne? Hat mich nachdenklich gemacht. Habe ich eine ganze Zeit lang drüber gebetet. Das Problem bei mir immer, ich vergesse es dann oft wieder. Das ist halt so. Oft vergesse ich das dann. Hat mich eine Weile oft gebaut, habe aber noch nicht so richtig was damit anfangen können. Und man hat es wieder in die Schublade gepackt. Jahre später, 3 Jahre später, glaube ich, war ich gerade in der Phase, war ich so relativ müde. Kennt ihr das? Manchmal ist man müde im Glauben. Nicht, weil man abends zu lange im Bett Fernsehen geguckt hat oder irgendwas, sondern ich war einfach müde. Und ich bin mit Silke, mit meiner Frau, sind wir auf eine Konferenz gegangen im Schön Süddeutschland, im schönen Blick, Riesenkonferenzhaus. Ah, du lächelst, du kennst das. Ne? Alles piekfein, ne? Schön, alles vom Allerfeinsten. Nicht hier so Fliesen, aber so richtig schön edel. Ne? Wer schon mal im schönen Blick war, der weiß, da ist die Welt in Ordnung. Genau, also richtig vom Allerfeinsten. Ja, gutes Essen, viel Essen, schöne Konferenz, gesalbter Prediger. Aber mir ging es nicht um das gute Essen oder den gesalbten Prediger. Ich bin dahin und habe gesagt, Gott, ich brauche mal wieder ein Wort von dir. Ich bin müde, ich brauche ein Wort von dir. Du musst mal wieder zu mir reden. Wisst ihr das? Du kannst in vielen Predigten sitzen und gehst nach Hause und denkst, war eine super Predigt, hat mich angesprochen, war schön. Aber du merkst, es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich merkst, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, so spricht der Herr. Das geht nochmal ganz anders in die Seele und das tut auch nochmal was ganz anderes in dir. Und ich bin hingegangen, immer wieder mit dem Empfinden, Gott, ich will jetzt wieder mal von dir hören, du musst zu mir reden. Und das fing auch ganz gut an, es ging nämlich um die Stimme Gottes hören und wir saßen da und ich dachte dann, das war so ein ganz gesalbter Prediger aus USA und ich dachte so, vielleicht kommt der große Maestro und legt die Hände auf mich und dann kriegst du so Stromschlag vom Herrn und so weiter und dann kommt das Wort, der Herr spricht. Kam nichts. Dann gab es noch das, So konntest du dann nachher so Workshops besuchen, so ein Workshop, prophetisches Reden. Und da wollte ich unbedingt hin, weil ich dachte, na, da redet dann der Herr zu mir. Ne? Aber Silke wollte dann Ehe und Familie im Heiligen Geist oder was. Und ich habe mich dann krummelnd dann zu Ehe und Familie gesetzt. War auch gut, ne? Also war ein gutes Seminar, aber habe kein Wort gekriegt. Und das hat mich frustriert. Ich sage, Gott, mich hast du mal wieder vergessen, ne? 1000 fallen zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken, dich erreicht es nie. Ne? So habe ich das empfunden. Ne? Da sind auch ganz viele umgefallen vom Heiligen Geist. Ich stand wie die deutsche Eiche, da ist nichts passiert. Ne? Mich hat es nicht erreicht. Ne? Das kann man auch anders auslegen, den Text. Ne? Oder so empfinden, wenn man so frustriert ist. So, und dann ging es weiter. Es ging zu Ende, die Konferenz. War eine schöne Zeit, gut gegessen, war alles schön. Aber der Herr hat nicht zu mir geredet. Und ich war oberfrustriert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist mit Erwartung hingegangen, du bist oberextrem frustriert und denkst, ja Herr, die anderen, da kam die Salbung mal wieder, ich nicht. Es war der Abschlussgottesdienst. Die Abschlusspredigt. Und wie das auf Konferenzen ist, man fing nicht pünktlich an. Es dauerte. Der Prediger war nicht da. Und man quatschte und quatschte. Ich saß da irgendwo außen in der Ecke. Und dann dachte ich, naja, wenn das nicht losgeht, kannst du doch mal aufs Klo gehen. Bin ich aufs Klo gegangen und kam dann fröhlich wieder. Und was ich dann gesehen habe, das ließ mir die Kinnlade runterfallen. Direkt vor mir, genau der Stuhl vor mir, ich saß hier, direkt vor mir saß er. Du konntest ihn ungefähr von da hinten schon sehen, der einzige seiner Art. Langer Lodenmantel, fettige Haare, schon jahrelang nicht mehr gewaschen, all die Koffer in der Hand, Tüten ohne Ende, man roch es auch schon förmlich bis zur Tür und er saß direkt vor meinem Platz und ich bin vom Klo, habe ich geguckt und habe gedacht, Jesus, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe Urlaub, ne? Ich kümmere mich nächste Woche wieder um die Armen und Bedürftigen bei Teen Challenge, so wie sich das gehört, aber nicht heute, du wirst mir jetzt, Jesus, nicht meinen Urlaub verderben. Ich war sowas von frustriert, kein Wort vom Herrn und dann saß der noch und der direkt vor mir und so nach dem Motto, kümmert dich doch mal um den. Ne? Ja, ich habe mich dann auf meinen Platz gesessen und habe mit dem Herrn ohne Ende gekrummelt. Ich sage, Gott, weißt du, eine riesen Konferenzhalle, dreimal so groß wie hier ungefähr, ne? Stühle genug frei, warum setzt er sich ausgerechnet vor mich? Ne? Ausgerechnet vor mich, ne? Ey, da war noch genug frei, überall, nee, ausgerechnet vor mich hat er sich hingesetzt, ne? So, ich saß dann und es ging immer noch nicht los. Ne? Und ringsherum nur Frauen. Ne? Also nicht gegen Frauen, versteht mich richtig. Aber wenn du jetzt so keinen kennst, ich quatsch nicht immer gleich jede wildfremde Frau da an. Ne? Und vor mir saß er. Und irgendwann, weil es ewig nicht losging, dann habe ich gesagt, naja, hallo, wer bist du denn? Ja, oh, Gerhard hieß er. Habe ich gesagt, oh, kenn ich, mein Vater heißt auch Gerhard. Ne? Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Er kam aus Stuttgart, lebte da halt so auf der Platte oder so und war extra zu diesem Morgen dahin gekommen, mit dem Zug, nur zu dieser Predigt. Endlich erlöste mich der Prediger, die Predigt ging los. Ne? Und wir mussten nicht mehr miteinander reden. Ich saß dann wieder da, Predigt war zu Ende. Dann konnte man alle noch zum Segnungsteil gehen. Eine Schlange bis nach Polen. Ne? Und ich war zu faul, mich da ewig anzustellen. Dachte, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich stelle mich da jetzt nicht an. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, so wie man das so macht, dachte ich, naja, komm, jetzt erbarmst du dich. Da habe ich gesagt, du, ich kann ja Oma für dich beten, habe ich zu dem Gerhard gesagt. Dachte, ja, mach mal. Ne? Und so nach alter Teen-Challenge-Manier, ne, so priesterlich, so hat man seine Hände aufgelegt und für den Herrn gebetet, alles Gute und so weiter und so fort. Und dann sagte der zu mir, guckt er mich an, nachdem ich Amen gesagt hatte, sagt er, oh, jetzt bete ich für dich. Ich sagte, na, mach mal los, dann gucken wir mal, was kommt. Ne? Und dann betete er. Und dann merkte ich auf einmal, da passiert ja was. Das war mal was ganz anderes. Und dann sagte er zu mir, Martin, ich habe ein Wort für dich. Und da dachte ich so, na ja, da jetzt kommen wir mal, was kommt. Ne? Da will ich ja mal wissen, was er für ein Wort hat. Ne? Vielleicht holt er die Bildzeitung raus oder so. Nee, dann grub er in seinen Beuteln und packte eine fette Bibel aus. Und ich sah, diese Bibel war durchgelesen ohne Ende. Die war zerflattert ohne Ende. Und dann blätterte er und blätterte. Ich wurde ganz ungeduldig. Soll ich dir mal helfen oder so? Nee, nee, ich habe ein Wort für dich. Und dann fing er an zu lesen. Sagte nicht, wo es steht. Er fing an zu lesen und sagte, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt und den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Jesaja 61. Und wisst ihr, wie der da gerade das Wort sagte? Da kamen mir viele Gedanken durch den Kopf. Eins war, ich arrogantes, altes, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, ich mache hier den großen Zambano, den großen Geistlichen. Und ich hatte das Empfinden, als würde Jesus in der Ecke stehen und sich köstlich freuen und sagen, Martin, heute drehen wir mal den Spieß um. Heute segnest du nämlich mal nicht die Armen, sondern heute segnet die Armen mal dich. Da hast du dein Wort. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das Gnadenjahr des Herrn. Wisst ihr, vielleicht ist es mein Problem, dass ich oft zu vergesslich bin oder dass ich das oft immer in meine Schubladen tue. Dieses Jahr im Frühjahr ging nämlich die Geschichte weiter. Gott hat mich mehrmals daran erinnert, Martin, fang an, werd bereit, das Gnadenjahr des Herrn steht vor der Tür. Da kamen nämlich wieder Leute auf mich zu und fingen wieder an, Jesaja 61 zu beten. Und diesmal hatte ich aber ein ganz anderes Empfinden dabei, nämlich, dass Jesus sagt, macht euch bereit, sei bereit, das Gnadenjahr kommt, verpenn es nicht, verschlaf es nicht. Verschlaf es nicht, wenn mein Gnadenjahr kommt, um die Gefangenen frei zu machen und die Blinden sehend. Und da habe ich gedacht, ich glaube, wir müssen uns mehr mit dem Gnadenjahr des Herrn und mit Jesaja 61 beschäftigen. So kam es zu der Predigt, weil Gott mich dieses Jahr früher wieder erinnert hat und gesagt hat, Martin, denk mal dran, was ich dir dreimal durch drei Zeugen gesagt habe. Du willst es vielleicht nicht hören oder du denkst immer, das ist irgendwas, was nicht relevant ist. Aber es ist relevant, das Gnadenjahr des Herrn will kommen. Was ist das Wesen des Gnadenjahrs? Da heißt es in Sacharja, glaube ich, heißt es, nicht durch Macht noch durch Gewalt, sondern allein durch meinen Geist wird es geschehen, spricht Yahweh, der Herrscher. Das Wesen des Gnadenjahrs ist das Wesen, dass ich es nicht herbeiführen kann. Ich kann es nicht herbeiführen. Das Gnadenjahr des Herrn, das kommt oder es kommt nicht. Aber das liegt bei Gott, wann es kommt und nicht bei mir. Wisst ihr, wir denken immer, dass wir uns, ich nenne das immer so Bodybuilder-Christ sein. Wir gehen in die geistliche Fitnessbude und wir beten und wir fasten. Und dann kommen wir an und fühlen uns richtig gut. Bei Teen Challenge hatten wir immer einen, der hat immer vom Weißknöchel-Evangelium geredet. Weißknöchel-Evangelium. So lange beten, bis die Knöchel weiß vortreten. Ne? Das kann man alles machen. Man kann sich da vielen, vielen geistlichen Übungen hingeben. Aber das Gnadenjahr des Herrn, Das ist was ganz anderes. Da ist nämlich Gott uns gnädig. Gott kommt einfach mit seiner großen Macht und greift ein. Gott kommt. Gott wird gnädig. Nicht wir. Ich höre das oft, dass Leute sagen, oh, ich habe wieder meinen Gebetsdienst. Gebetsdienst. Das sind so Worte, da denke ich manchmal, stellt euch vor, meine Frau hat die Kerzen hingestellt, ein super leckeres Essen gekocht, hat gesagt, heute feiern wir mal Hochzeitstag. Und ich sage dann zu einem Kumpel, ich muss heute Abend mal wieder zum Ehedienst. Ne? Och, du Armer, müssen dich gleich bemitleiden. Ne? Ehedienst, so ist für mich Gebetsdienst. Ne? Wenn ich noch im Gebetsdienstleben lebe, dann habe ich das nicht begriffen, das Gnadenjahr des Herrn. Dann lebe ich noch Evangelium nach Weißknöchel. Ich muss mich anstrengen. Ich muss geistliche Übung machen. Dann ist dieser Geist des Herrn noch nicht über mich gekommen, dass es mich hinweggetrieben hat und dass ich nicht mehr anders konnte als beten, 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 weil es mich zu ihm gezogen hat, nicht weil ich jetzt wieder meine Pflicht erfülle. Das Gnadenjahr des Herrn, das ist eine uralte Geschichte gewesen, die hat Moses von Gott bekommen und verordnet. Eigentlich eine obergeniale Geschichte. Da heißt es im 3. Mose, ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr sein für euch. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Das ist letztendlich die Wurzel von dem Gnadenjahr. Es wurde auch das Jubeljahr genannt, ein Jahr zum Jubeln. Alle 50 Jahre wurde die Schuldenuhr auf Null gedreht. Alle 50 Jahre wurde auf Null gelegt. Selbst wenn du einen Acker gekauft hattest von jemandem, nach 50 Jahren war er nicht mehr deine. Und die Immobilienpreise, die richten sich damals nicht nach dem Wert des Ackers, sondern wie viele Jahre haben wir denn noch bis zum Erlassjahr, ne? Wenn du nur noch 10 Jahre hast, hast du ein Schnäppchen gemacht. Wenn doch gerade das 49. Jahr angefangen hatte, da war natürlich der Acker maßgeblich teuer, weil du ihn ja auch länger bewirtschaftet hattest. Im 50. Jahr gab es eine große Freilassung. In einem Jahr, wenn man da weiterliest, die Leute sollten noch nicht mal selber den Acker anbauen. Gott sagt, ihr werdet genug zu essen haben. Ihr werdet im 49. genug ernten und ihr werdet das lesen, was einfach so wächst. Ihr braucht im 50. Jahr nicht anzupflanzen. Das ist ein Gnadenjahr von mir. Ich versorge euch. Ihr könnt erlassen, ihr könnt Schulden erlassen, ihr könnt die Sklaven entlassen. Ihr seid alle frei und ihr braucht euch noch nicht mal so um euch zu kümmern. Ich versorge euch. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Wisst ihr, das müsst ihr euch vorstellen. Angela Merkel tritt vor die Presse und sagt, ihr Lieben, dieses Jahr ist Gnadenjahr. Griechenland, wir schrauben die Schuldenuhr auf Null. Es wird alles erlassen. Ne? Ihr seid frei, es gibt keine Schulden mehr. Ich wollte den Aufschrei in der Gesellschaft sehen. Das geht ja gar nicht. Ne? Das haben die da gar nicht verdient. Die leben da auf hohen Fuß und. Aber Gott hat das eigentlich eingeführt. Ich habe da mal viel mich beschäftigt mit. Das finde ich hochspannend. Es gibt einen tschechischen Wissenschaftler, der heißt Marx, nicht wie Karl, sondern der ist Christ. Und der hat viel geforscht in Ökonomie und Wirtschaft. Und er sagte, wenn wir das einhalten würden heute, jedes 50. Jahr die Schuldenuhr für alles auf Null schrauben, das würde unsere Wirtschaft so stabil am Leben halten. Wir brauchten, und er sagt das ganz kritisch, wir brauchten keine Kriege mehr. Heute wird alle 50 Jahre alles niedergebombt. Und dann können wir wieder bei Null anfangen und alles wieder aufbauen. Ne? Aber er sagt, wenn wir das Schuldenuhr auf Null drehen würden, dann würde es unserer Wirtschaft gut gehen. Dann würde es uns allen gut gehen. Das Erlassjahr. Einfach so alles erlassen. Stell dir das mal vor. Einfach so, was habe ich verdient? Was kann ich machen? Nichts kann ich machen. Ich kann einfach nur warten, bis das 50. rangekommen ist. Kannst du da irgendwas dazu tun? Nö, wenn du im 40. Jahr bist, Pech gehabt. Ne? Musst noch 10 Jahre warten. Aber wenn es kommt, dann kann ich bereit sein und kann sagen, ja, jetzt will ich. Ich will dieses Erlassjahr. Und ich will natürlich auch die anderen freilassen, die bei mir Schulden haben. Ne? Leider wurde es seltenst durchgeführt. Im Jeremia heißt es, darum spricht der Herr, er gehorcht mir nicht und ruft keine Freilassung aus ein jeder für seinen Bruder und seinen Nächsten. Siehe, so rufe ich, spricht der Herr, über euch eine Freilassung aus für Schwert und für Pest und für Hunger und will euch zum Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf Erden. Das Erlassjahr, das wurde leider höchst seltenst angewandt. Das wollte eigentlich keiner. Man wollte lieber den anderen im Hungertum lassen, in der Schuld lassen und sagen, du schuldest mir noch was. Ich wüsste es ganz genau, 1983, damals, genau da. Aber Gott sagt, Erlassjahr, Freiheit, das Gnadenjahr. Und deswegen wird das auch oft das Jubeljahr genannt. Da gab es wirklich Grund zum Jubeln. Ich bin wieder frei. Ich kann früh aufstehen und der Sack ist weg. Ich kann wieder frei durchatmen, alles erlassen. Und wisst ihr, ich habe das Empfinden, dass Gott zu uns spricht und sagt, das Gnadenjahr steht vor der Tür. Das Gnadenjahr steht vor der Tür. Und das sage ich nicht, weil ich in die Predigt halte, sondern weil ich das Empfinden wirklich von Gott habe, dass er uns da wachrütteln will und sagen will, Leute, das Gnadenjahr steht vor der Tür. Einfach so. Nicht, weil wir genug gefastet und gebetet haben. Es ist immer gut, fasten und beten. Es ist immer gut, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Aber nicht deswegen kommt das Gnadenjahr, sondern weil Gott uns gnädig ist. Weil er uns einfach gnädig ist. Gott will ein Jubeljahr einrichten. Und vielleicht ist es so, dass Gott uns dann zum Jubeln bringt aus ganzem Herzen, dass wir dann Lobpreis hier singen und dann nicht nur die Lieder singen, weil wir so immer so singen oder weil es so schön ist, sondern weil wir aus tiefstem Herzen erlebt haben und sagen, frei. Ich jubel Gott zu, weil er mich so versorgt hat, weil ich so frei geworden bin, weil das Joch und die Ketten abgefallen sind. Ein Jubeljahr, was uns Gott schenken will. Ich möchte da nochmal ein bisschen tiefer noch gehen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Moment. Wisst ihr, im Neuen Testament, mitten aus der Versenkung heraus, kommt dieser Jesus Christus. Man hat es nicht erwartet, man war nicht gefasst darauf. Und dann steht dieser Jesus in der Synagoge und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist die erste gute Nachricht. Das Gnadenjahr hat bereits schon begonnen. Mit Jesus kam das Gnadenjahr. Mit Jesus ging die Tür auf. Dein Lobpreis kann eigentlich jeden Sonntag ein Jubellobpreis sein, weil du bist entlassen aus der Schuld. Die Schuld ist weg. Eine kleine Geschichte, was für mich das Gnadenjahr ist, wenn Gott eingreift. Wir haben bei Teen Challenge eine Frau zu wohnen. Das finde ich eine spannende Geschichte. Da habe ich wieder ans Gnadenjahr gedacht. Wenn Gott seine Hand nimmt und zu Menschen gnädig ist, dann fällt dir nur noch die Kinnlade runter und du kannst nur noch begeistert staunen. Bei uns wurde eine Frau, die hat früher mal in der christlichen Lebensgemeinschaft gewohnt und ist dann wieder auf die schiefe Bahn gekommen. Und ein Mensch aus dieser christlichen Lebensgemeinschaft hatte hier in Berlin geschäftlich zu tun. Und da fährt dieser Mensch Taxi und unterhält sich mit dem Taxifahrer und sagt, naja, ob er sich denn hier in Berlin auch auskennt. Er brauchte mal vielleicht irgendwie so einen Verein, der sich um Drogenabhängige oder Menschen, die Not haben, kümmert. Und dann sagte der Taxifahrer, ja, ich kenne da jemanden, ich wohne in so einem Haus mit so einer christlichen Lebenshilfe, ne? Teen Challenge. Vielleicht könnt die dir ja weiterhelfen. Wir haben Kontakt zu der Frau gehabt, die hat ihr Leben mit Jesus in Ordnung gebracht und wohnt jetzt bei uns. Aber wisst ihr, das ist für mich Gnadenjahr des Herrn. Ich habe wirklich mal nachgeguckt, weil es mich so interessiert hat. Es gibt in Berlin rund 7600 Taxis. Ne? Es gibt 18.000 Taxifahrer. Das ist ein großes Gewerbe. Es gibt einen Taxifahrer, der wohnt bei uns im TC-Haus. Ne? Es gibt einen Taxifahrer davon, der wohnt bei uns im TC-Haus. Teen Challenge ist nicht irgendwie ein bekannter Verein, wo da überall in jeder Litfaßsäule oder in jeder Werbeding da irgendwie das groß prangt. Wenn du Not hast, geh zu Teen Challenge. Keiner weiß das. Aber Gott weiß es. Gott kannte diese Frau. Gott kannte diesen Mann, der geschäftlich zu tun hatte. Der war gar nicht wegen Teen Challenge nach Berlin gekommen. Und Gott kannte diesen Taxifahrer, der bei uns im Haus wohnt. Und wisst ihr, er nimmt diesen einen von den 18.000 Taxifahrern und lässt ihn dann gerade zu der Zeit das Taxi fahren. Das ist für mich, wenn Gott eingreift in das Leben von Menschen. Haben wir das verdient? Haben wir da irgendwas gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Das ist Gott, das ist das Gnadenjahr. Wenn Gott seine Hand nimmt und eingreift, dann werden wir Zuschauer und Beifallklatscher und Jubel. Freunde, dann fangen wir an zu jubeln über diesen Gott. Und ich habe das Empfinden, dass Gott sagt, mehr davon, es wird mehr kommen von diesem Gnadenjahr. Wie sieht das aus, das Gnadenjahr? Es wäre ganz wichtig, was passiert da? Ganz wichtig, dass wir es nicht verpassen. Vier kleine Sachen, die Merkmale des Gnadenjahrs. Da heißt es zuerst, Jesus sagt, was geschieht im Gnadenjahr? Den Armen wird gute Botschaft verkündet. Den Armen wird gute Botschaft verkündet. Wisst ihr, ich habe so überlegt, was? Durch eine Predigt? Wollen wir die Armut bekämpfen? Das ist ja vollkommener Quatsch. Das ist ja komplett weg von unserem Denken heute. Ne? Also heute hat man andere Ideen, wie Armut bekämpft wird. Ne? Revolution. Ne? Da muss man mal den Reichen ans Leder, die müssen endlich mal ihren Geizkragen aufknöpfen. Vielleicht die Reichensteuer, das wäre ein Mittel. Und Jesus sagt, den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Die wollen wir helfen mit einer Predigt vom Evangelium. Wieso das denn? Was soll das denn bringen? Vielleicht fühlst du dich eher zu den Armen. Und denkst du, das ist ja eine tolle Sache. Ne? Vielleicht habe ich ja nach der Predigt 3 Scheine mehr in meinem Portemonnaie. Ne? Wenn das so wäre, die Kirche wäre proppevoll. Ich sage euch das. Mein Vater früher immer war Vorstand, Kirchenvorstand, und er war immer frustriert, weil so wenig Leute saßen. Und er sagte, man müsste den Leuten immer 50 Mark am Eingang geben. Da wäre die Hütte voll. Das war immer so seine Vorstellung, wie man die Kirche voll kriegt. Ne? Hat er nicht so ganz ernst gemeint. Ne? War scherzhaft. Wie soll denn durch eine Predigt, durch das Verkünden von guter Botschaft, vom Evangelium, Armut besiegt werden? Wisst ihr, ich glaube, es heißt in der Bibel, der Glaube kommt von der Predigt. Wisst ihr, warum ich glaube, viele Menschen arm sind? Du bist arm, weil du glaubst, dass du arm bist. Weil du es einfach glaubst. Und deswegen verhältst du dich wie ein Armer. Arm ist man, glaube ich, die Ursache von Armut. Das liegt nicht daran, dass Geld falsch verteilt immer ist, sondern ich glaube, Ursachen von Armut sind ganz viel darin zu finden, weil man den Lügen des Teufels immer wieder glaubt und nicht die Wahrheit in seinem Herzen hat. Ich wollte das mit euch mal zeigen, was Lüge ist. Eins der ganz großen, wisst ihr, Armut hat ja nicht immer nur was mit Finanzen zu tun. Ich habe mich mal im Internet umgetan, wie viel Lotto-Millionäre nach 10 Jahren wieder Hartz-IV-Empfänger waren. Und die hatten, waren 1 Million oder über 1 Million gewonnen oder 800.000. Und die waren nach 10 Jahren, war alles wieder durch die Finger zerronnen. Nichts war da. Und dann merkst du, Armut kann man nicht unbedingt nur mit Geld lösen. Das kannst du nicht lösen mit Geld. Und ich habe das mal aufgeschrieben, was eigentlich Ursache von Armut ist. Das ist die Lüge, der wir glauben. Ich kann zum Beispiel nichts. Ich kann nicht. Das können die anderen. Ich kann nichts. Ich kann das nicht. Und was sagt die Bibel? Was sagt Jesus? Jesus spricht zu ihm, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich. Hör nicht mehr auf die Lüge, ich kann das nicht. Das ist die Lüge, die der Teufel dir immer wieder, der hat kein Interesse, dass es dir gut geht. Der will dich immer in der Armut halten. Der will, dass du da schön da in deiner Armut rumkriechst und immer glaubst, ich kann das nicht, ach ja, ich bin ja so ein kleiner armer Wurm, schaffe ich eh nicht, das schaffen die anderen, ich schaffe das ja nicht. Und Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du an mich glaubst. Alles. Die nächste Lüge, ich bin nichts wert. Ha, wenn du dich so bei einem Bewerbungsgespräch, ne?
Oh, entschuldigen Sie, dass ich mich heute überhaupt bewerbe. Wissen Sie, ich glaube, das schaffe ich eh nicht. Oh, naja, Arbeitsamt hat mich halt hier geschickt, wissen Sie, aber naja, das tut mir leid. Also, naja, ich glaube, vielleicht soll ich auch lieber gehen und so, wissen Sie.
Wisst ihr, wenn, ja, das ist die Lüge des Teufels, du bist nichts wert, ne? Vergiss es doch. Auf dich haben sie ja wohl nur lange nicht gewartet da, ne? Dich brauchen sie gar nicht, ne? Und wenn du diese Lüge glaubst, vielleicht von Kindheit an dir immer eingetrichtert wurde, du bist ja eh nichts wert, ne? Bist ja nur ein Mädchen, ne? Brauchst du nichts, ne? Wenn du das immer dir eingetrichtert wurde, ne? Was sagt die Wahrheit, was sagt die Bibel? Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland, weil du in meinen Augen wert geachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das ist die Wahrheit. Ist das nicht genial? Hör doch endlich auf, diesen Lügen immer zu glauben, dass du nichts bist und nichts kannst und dass du der letzte Hans Wurst bist. Glaub doch endlich der Wahrheit. Die nächste, ich habe Mangel. Oh, ich habe ganz viel Mangel, Leute. Also 3 Stunden könnte ich euch reden von meinem Mangel. So leben wir, diese Mangelwirtschaft, ne? Und was sagt die Bibel? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wisst ihr, die Kirche fällt manchmal auf der anderen Seite runter, dass sie immer das Wohlstandsevangelium predigt in manchen theologischen Strömungen. Ne? Dass wir reich sind und da Maserati vor der Tür steht und wir dann immer in Hawaii Urlaub machen und so. Das sagt die Bibel nicht. Aber wisst ihr, was ich glaube? Das ist mein Wohlstandsevangelium. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte und ich werde keinen Mangel haben. Das glaube ich. Ich glaube nicht an den Porsche vor der Tür, wenn der Herr ihn dir schenken will. Freu dich. Aber ich glaube, dass Gott sagt, ich will all deinen Mangel abhelfen. Du wirst keinen Mangel mehr haben. Ende mit der Mangelwirtschaft, das glaube ich ganz tief. Und ich habe das so erlebt. Ich habe da mal laut, wo ich innerlich so fertig war, habe ich so laut gerufen in der Kammer und gesagt, Gott, hilf mir. Und dann habe ich diesen Psalm ganz laut geschrien, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe wirklich erlebt, wie auf einmal, wie das wegging. Wie dieser Mangel, dieses Unvermögen, wie das auf einmal weg war. Kein Mangel mehr. Gott will deinen Mangel nehmen. Ich habe niemanden. Das ist auch ein Armutsfall. Ne? Wenn du Connection hast, ne? wenn du tolle Leute hast, Vitamin B, dann kommst du zu was. Wenn du keinen hast, Pech gehabt. Da kannst du nur arm bleiben. Ne? Und da heißt es, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Hast du vielleicht nicht einen Bürgermeister, der dich kennt? Aber du hast den höchsten Herrn im Himmel. Es ist viel wichtiger, dass der dich kennt. Es ist viel wichtiger, dass der dich kennt. Der hat ganz andere Wege, dich irgendwo wo reinzubringen. Die Frage ist für mich, will ich da raus? Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Ende mit den Lügen. Ende mit der Mangelwirtschaft, die du dein Leben lang geglaubt hast. Glaub endlich die Wahrheiten, die Jesus dir sagt. Fang an, diese Wahrheiten zu glauben. Und das wird dein, du bist das, was du glaubst. Und das wird dein Leben verändern. Diese Wahrheiten, die werden das verändern. Und Jesus sagt das oft, wenn er Heilung getan hat, wenn ein Wunder geschehen hat, sagt er oft, dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und wenn ich anfange, das zu glauben, dann wird dir so geschehen. Merkmale des Gnadenjahrs. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Freiheit auszurufen. Freiheit auszurufen. Wisst ihr, das ist auch geschehen. Du kannst frei sein. Wir denken alle immer noch, ich muss in meinem Gefängnis sitzen. Und wir entdecken nicht, dass die Tür auf ist. Wisst ihr, ich habe das hier. Ich wollte jetzt mal rumkommen. Wir feiern das Sonntag für Sonntag. Wir nehmen das Brot, zerbrechen das und sagen, Christi Leib ist für dich gebrochen. Aber weißt du, was das heißt? Das Gefängnis ist offen. Christus hat für dich alles getan. Du musst nichts mehr selber erackern. Du musst nicht mehr selber dich anstrengen und mühen und quälen und buckeln. Das Gefängnis ist offen. Du bist frei. Er hat bezahlt für dich. Du kannst rauskommen. Jesus macht dich frei. Ich komme da mal rum, immer mal zu Einzelnen. Jesus hat dich frei gemacht. Schmecke es, koste es, probier es. Es ist real. Das ist nicht irgendein Hirngespinst, irgendeine Einbildung, irgendein Gedanke, Mensch, dieser Jesus. Ja, vor 2000 Jahren, wir feiern das immer wieder. Es ist real, du kannst es essen, du kannst es anfassen. Jesus ist für dich gestorben. Er will dich frei machen. Die Freiheit ist da. Die kannst du mit den Händen greifen. Das ist real. Das ist nicht irgendeine Einbildung, irgendein geistliches Zampano, wo wir uns alle anstrengen. Christus ist für dich gestorben. Und er hat damit die Gefängnistüren geöffnet, für dich gestorben. Er hat jedes Gefängnis, jedes Verlies, jede Depression, jede Krankheit, jede Gefangenschaft hat er befreit durch sein Sterben und Auferstehen. Warum feiern wir das denn? Warum feiern wir denn bald Ostern? Nur, dass wir da immer ein schönes Festchen haben? Nee, weil er wirklich für dich gestorben ist. Weil das real ist. Weil es erlebbar ist. Weil du das Essen, Trinken, Schmecken sehen kannst. Jesus ist für dich gestorben. Die Gefängnistür ist offen. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir ganz oft dann gerne noch, es scheint zwar die Sonne durch unseren Spalt und es ist auch so schön draußen, der Frühling kommt, die Sonne scheint, aber wir bleiben doch lieber im Rattenloch. Ne? Den Tritt vor die Gefängnistür rauszugehen und zu sagen, ich glaube das jetzt mal. Ich glaube das mal und ich lasse mal diese ganzen Lügen einfach mal aus dem Kopf, wo ich sage, ah, ich habe es doch schon 50 Mal versucht, war schon dreimal zur Beichte, hat nichts gebracht, genau. Diese ganzen Lügen, das bringt eh nichts. Die lasse ich jetzt mal da hinten stehen und ich trete jetzt mal im Glauben raus und sage, ich glaube das jetzt mal, dass Christi Blut und seine Gerechtigkeit, dass das meine Erlösung ist, dass das meine Befreiung ist. Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gebrochen. Ich wollte das nochmal geben. Koste mal davon. Ich glaube, dass wir es immer nicht so fassen können, weil wir vielleicht zu sehr auch in unserem Gefängnis sind. Weil wir da drinnen sitzen und sagen, Herr, ist das wirklich wahr? Warum erlebe ich das nicht? Und dann fangen wir an zu zweifeln. Und dann empfangen wir nichts. Aber Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Er hat es für dich vergossen. Vielleicht gibt er das mal rum. Solange es reicht übrigens immer. Ihr könnt das euch einfach mal zugeben. Solange es reicht. Christi Blut ist für dich vergossen. Es ist real und du kannst es im Glauben annehmen. Und wisst ihr, wir haben das bei Teen Challenge neulich mal gefeiert. Da hatten wir so eine Krankheitsphase und ich habe das wirklich empfunden, dass Gott da eingegriffen hat. Wir haben wirklich gesagt, das ist wie im alten Bund. Damals, da wurde über die Türpfosten Blut gestrichen und der Todesengel ist vorbeigegangen. Der hat dich nicht erwischt. Warum? Weil du so ein Frommer warst, weil du den ganzen Tag gebetet hast und die Tora gelesen hast? Nee, weil das Blut dich geschützt hat. Und deswegen ist die Pestilenz nicht in dein Haus und deine Wohnung gekommen. Und wir haben das dann sinnbildlich gesagt und haben gesagt, Herr, wir wollen dieses Blut über unsere Haustür. Kein Böses, keine Krankheit, keine Gefangenschaft, keine Zwietracht. Der Teufel soll hier, der Todesengel soll hier keinen Zutritt haben zu dieser Wohnung. Und wisst ihr, man sagt das ja manchmal so spöttisch, wer es glaubt, wird selig. Und ich sage das mal, Amen, so ist es. Wenn du es glaubst, wirst du selig, dann wirst du es erleben. Und wenn du es nicht glaubst, dann kannst du ja weiter deine Krankheiten haben und kannst dich weiterhin streiten und kannst auch weiter in deinem Gefängnis leben, wo du lebst. Wir sind freie Menschen. Du kannst auch gerne weiter im Gefängnis leben, aber du kannst frei werden. Du kannst rauskommen. Die Gefangenschaft hat ein Ende. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn ist, wenn ich auf einmal begreife, das Gefängnis ist ja off. Das war übrigens auch schon 2000 Jahre seit Jesu Tod und Auferstehen auf. Aber für mich ist das Gnadenjahr dann, wenn ich auf einmal sehe, habe ich ja gar nicht entdeckt. Es ist ja auf. Ich kann ja durchgehen. Es ist ja für mich geschehen. Für mich ist ja sein Leib gebrochen. Das ist ja reell. Das ist ja nicht nur eine Sache von der Kirche. Das ist ja nicht eine Tradition, sondern ich darf schmecken, ich darf fühlen, ich darf Jesus in mich aufnehmen, ich darf spüren, wie er mich aus dem Gefängnis holt. Noch ein Merkmal des Gnadenjahrs. Er hat mich gesandt, den Blinden auszurufen, dass sie wieder sehen sollen. Du sollst wieder sehen. Und wisst ihr, an der Stelle mache ich mit euch jetzt mal einen Sehtest. Ihr müsst heute alle viel mitmachen. Das ist nun mal so. Ich mache jetzt mal einen Sehtest mit dir. Das ist mein Sehtester. Gut. Und jetzt, Wolfgang, du bist der Erste, der muss meinen Sehtest hier bestehen. Ne? Du guckst jetzt mal darin und du sagst jetzt mal laut zu dem Spiegelbild, was für ein toller Mann.
Was für ein toller Mann.
Amen, sage ich da nur. So ist es. Ne? Darf ich mal zu dir kommen, einen kleinen Sehtest machen? Sag doch einfach mal, guck da mal rein und sag einfach, ich sehe eine wunderschöne Frau.
Sag ich jeden Morgen vom Frühstück. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.
Okay, wunderbar. Zu wem komme ich denn noch? Ah, da hinten. Ich komme mal hier rum, genau. Ich komme, jetzt, ihr hört mich und seht mich aber nicht. Jetzt. Sag doch einfach mal, ich bin wunderbar und genial gemacht.
Ich bin wunderbar und genial gemacht.
Danke, danke. Sag einfach mal, super Spitzenfrau.
Klasse Frau.
Super Spitzenfrau sollst du sagen dann.
Super Spitzenfrau.
Ja, Amen, so ist es. Wisst ihr, wenn du das wirklich nicht nur so machst, sondern wenn du das wirklich von ganzem Herzen Amen sagst, dann gehörst du schon zu den Sehenden. Wenn es dir schwerfällt, dann muss Gott dich noch von deiner Blindheit erlösen. Weil wisst ihr, ich glaube nämlich, das, was ihr jetzt hier gemacht habt, das macht Gott jeden Tag. Der guckt dir auf die Erde und dann sieht er wieder sein Wolfgang und denkt, was für ein Mann, herrlich, habe ich super gemacht, der sieht richtig cool aus, der ist super, der ist spitze. So sieht Gott dich. Alles andere ist Blindheit und da will dich Gott erlösen davon. Es gibt viele andere Blindheit, manche sind blind und denken, es reicht nicht. Es artet dann manchmal in Geiz aus. Die sehen ihren Schöpfer nicht und denken, ich muss für mich selber sorgen, ich muss kümmern und ich muss ackern und ich muss machen, damit ich irgendwie überlebe. Und Gott sagt, du bist blind. Du brauchst dich nicht um dich zu kümmern, ich kümmere mich um dich. Das ist auch wieder dieses ganze Thema Lügen. Lügen, du bist nichts, du kannst nichts oder du schaffst es nicht oder du brauchst so viel. Du musst dich kümmern. Und Gott sagt, entspann dich mal. Ich kümmere mich um dich, das ist die Wahrheit und alles andere ist Lüge. Und wenn du das noch glaubst, dann bist du blind, du siehst die Wahrheiten nicht. Du siehst die eigentliche Wahrheit in deinem Leben nicht. Und das Letzte ist, des Gnadenjahrs, Gott will Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Wisst ihr, das ist interessant? Ich habe darüber nachgedacht, warum sagt er nicht, er will Zerschlagene heilen, Verletzte heilen. Er will sie in Freiheit hinsenden. Wisst ihr, das ist für mich mehr als Heilung. Da sagt Jesus, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wisst ihr, Jesus will mehr als nur die zerbrochene Seele heilen. Er will jeden Dornen, den ich habe, wenn ich an diese Geschichte, an dieses Erlebnis denke, den will er dir ziehen. Dass du wirklich frei bist. Er will da mehr machen, als nur dass die Verletzung wieder weggeht. Er will, dass alles aus deiner Vergangenheit im Frieden ist, dass du dich irgendwann auf deinen Lehnstuhl setzen kannst mit einem Lächeln und sagen, es tut nicht mehr weh, weil ich bin jetzt frei davon. Ich muss dem anderen auch nicht immer seine Schuld hinterher tragen, obwohl er schuldig an mir geworden ist, sondern ich bin frei davon, es tut nicht mehr weh. In die Freiheit hinzusenden. Das will Gott machen. Das ist das Gnadenjahr des Herrn, was er sagt, ich will das. Ich will dich da befreien. Ich will dich heilen und befreien. Und wisst ihr, wenn es über dich kommt, dann ist es das Gnadenjahr, das Jubeljahr. Wir wissen, dass es vor 2000 Jahren angefangen hat, das Gnadenjahr mit Jesus. Manchmal, da denkt man, naja, Martin, ich habe schon manche Predigten gehört. Die haben dann immer gesagt, das kommt, die Erweckung kommt, Revival, sogar mit Daten im Oktober wird's, habe ich, weiß ich noch, im Kopf. Ne? Und dann stehst du da und sagst, ich habe so viel gebetet, ich habe so viel gefastet, gekommen ist nichts. Und das ist ja gewagt, wenn ich von hier vorne sage, ich habe den Eindruck, Gott will uns wachrütteln und sagen, seid bereit, das Gnadenjahr steht vor der Tür. Gott will das Gnadenjahr über uns ausgießen. Das ist eine gewagte Sache. Und vielleicht kommst du dann Weihnachten zu mir und sagst, da Martin, ja, ist vorbei, wo ist nur das Gnadenjahr? Ne? Kann ich sagen, weiß ich auch nicht. Aber wisst ihr, eins weiß ich, da bin ich aufmerksam geworden, da heißt es nämlich in 2. Mose, wo das Volk in der Sklaverei war, da heißt es, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land. 430 Jahre saßen sie da, waren in der Gefangenschaft, kein Gnadenjahr. Wo war Gott da? Hat es ihn nicht interessiert, dass sie gelitten haben? Ich weiß es nicht. 430 Jahre kam nichts. Aber auf einmal ist Gott gekommen und gesagt, jetzt ist das Gnadenjahr, jetzt befreie ich die. Jetzt führe ich sie in ein weites, geräumiges Land. Jetzt beendige ich diese Sklaverei und den Stock des Treibers. Und ich habe den Eindruck, dass Gott das zu dir sagen will. Du hast vielleicht 430 Jahre noch nicht in der Sklaverei gewesen, aber vielleicht 4 Jahre oder 40 Jahre. Und Gott sagt, ich will dich rausführen. Der Tag kommt und ich werde kommen und dich befreien und dich da rausführen. Wie leben wir drauf hin? Das ist meine letzte Frage. Was können wir machen? Ich habe am Anfang schon gesagt, eigentlich nichts. Nix. Aber eigentlich ganz viel. Du kannst es nämlich anfangen zu glauben. Und wenn ich glaube, dann werde ich was erwarten. Und wenn ich was erwarte, werde ich was erleben. Wenn ich es glaube, erwarte ich auch nicht. Wenn ich nicht glaube, dass heute ein Zug abfährt, werde ich auch nicht an den Bahnhof gehen, weil ich glaube ja eh nicht, dass einer kommt. Ich kann es glauben. Und ich kann voller Erwartung sagen, Herr, wenn es kommt, ich will dabei sein. Bitte nimm mich mit dazu. Wisst ihr, kleine Episode noch zum Schluss. Im Jugendkreis neulich, ganz lustige Geschichte, ne? Im Jugendkreis neulich, da hat man so ein bisschen das Thema Tod. Und dann sagt sie, Martin, wisst ihr, was wir bei deinem Grabstein mal draufschreiben würden? Habe ich gesagt, na, erzähl mal. Das einzige Mal, wo er pünktlich war, war seine Beerdigung. Ja, so ist es gelegentlich. Ne? Und ich habe viele Freunde und Bekannte, die haben ähnliche charakterliche Schwäche, mit dem zu spät kommen. Und wenn ich manchmal Freunde eingeladen habe, die so ähnlich sind, dann wartet man auch schon mal ein halbes Stündchen, dass sie zum Kaffee kommen. Aber für mich ist es ja nie ein Problem, weil gleiches Recht für alle. Wann bin ich denn schon mal pünktlich? Und wisst ihr, wenn ich dann so sitze, Kaffee ist fertig, Kuchen ist aufgeschnitten, dann ist das für mich nie eine frustrierende Zeit zu warten, sondern sitze ich und stelle fest, ach, könntest du ja mal wieder die Blumen gießen? Dann gieße ich die Blumen. Ach Mensch, da sind ja noch Staubflocken unterm Sofa, habe ich ja noch nie gesehen. Staubsauger weggesaugt, ne? Und, ach ja, man könnte ja auch noch mal Staub wischen oder das wegräumen. Wisst ihr, wenn du mal bei uns warst und es war vielleicht nicht so schön, warst du einfach zu pünktlich, ne? Aber was ich sagen wollte, das ist für mich so ein Bild gewesen, ne? Bei der Vorbereitung dachte ich so, genau das kann ich machen. Genau das kann ich machen, wenn ich dabei sein will im Gnadenjahr. Ich kann warten, ich kann mich vorbereiten und ich kann anfangen, die Zeit sinnvoll zu nutzen, nämlich meine Hütte sauber machen. Ich kann meine Bude sauber machen, mein Leben sauber machen. Das sind so die drei Sachen. Warten, erwarten,
und die eigene Hütte sauber machen, dass er kommen kann und einziehen kann. Und das wollte ich euch zurufen. Macht die Wohnung sauber, die Herzenswohnung, die Seelenwohnung. Das wollen wir anschließend hier machen. Wir werden jetzt ja wieder eine Zeit haben, wo die Möglichkeit ist, Gott die Erwartung hinzulegen, sagen, Gott, ich will dabei sein, aber auch immer die Möglichkeit haben, zu sagen, heute ist wieder eine Möglichkeit, heute kann ich wieder meine Wohnung sauber machen. Ich will, dass wenn er kommt, will ich dabei sein und da will ich möglichst schon viel Ballast ihm hingelegt haben, dass er sich wohlfühlt, wenn er mich heimsucht, wenn er mich besucht. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank.